Respect.
Tourismus- und Sportorganisationen nachhaltig gestalten und zukunftsfit machen. Wie das gelingen soll, erfahren wir heute in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zum heutigen Thema spreche ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir heute einen Experten eingeladen, der mit mir über dieses Thema sprechen wird. Und das ist diesmal Josef May, Geschäftsführer und Partner von Meilenstein. Hallo Josef.
Servus Max, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du heute da bist. Bevor wir in das Thema einsteigen, was ich schon etwas angeteasert habe, Meilenstein. Die Leute, die es vielleicht noch gar nicht kennen. Was macht ihr, was tut ihr? Erklär doch ein bisschen, was auch deine Funktion dabei ist.
Gerne. Also ich bin, wie du gesagt hast, Geschäftsführer und Partner und auch Gründer von Meilenstein. Wir sind Wirtschaftsberater für Sport- und Tourismusorganisationen. Das heißt, wir begleiten die Organisationen dabei, wirtschaftlich stark zu werden und das auch in einer zukunftsfitten Ausrichtung. Wirtschaftlich stark heißt klassisch Strategie, Organisation, Finanzen, also sehr stark aus einem strukturellen Betrieb, struktureller Perspektive getrieben. Mhm. Und zukunftsfit ist für uns immer mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen verbunden, weil das aus meiner Sicht nicht als Selbstzweck dienen sollte, sondern wir stark von der Geschäftsmodellrichtung kommen und Nachhaltigkeit aus meiner Sicht Krisenresilienz, Widerstandsfähigkeit und im Endeffekt auch Profitabilität bedeutet.
Mhm. Wie ist denn so die Idee für Meilenstein entstanden? Warum hast du geglaubt, das braucht es auch irgendwie, das ist auch notwendig, vielleicht was, wie, das könnte auch eben eine Unterstützung sein jetzt für Sport- und Tourismusorganisationen?
Ja, die Idee, die ist eigentlich schon wahrscheinlich länger im Kopf. Also mhm. muss dazu sagen, Meilenstein wird jetzt 3 Jahre alt. Wir sind jetzt schon etabliert, aber doch noch irgendwo, würde ich sagen, in der Teenagerzeit ja. Zumindest. das Thema schwirrt aber schon lange in meinem Kopf herum. Mhm. Ist vielleicht sogar der richtige Zeitpunkt, gleich das Mitbringsel irgendwo vorzustellen.
Natürlich, weil
du hast ja gesagt, ich darf was Kleines mitnehmen, was meine Geschichte auch erzählt oder, mhm. oder anhand dem man das darstellen kann. Das ist ein kleines Austrian Airlines Modellflugzeug. ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es zeigt auch so ein bisschen den Hintergrund. Ich war 9 Jahre in der Luftfahrt tätig für die Austrian Airlines, unter anderem im Strategie- und Finance-Bereich. Und natürlich, sag ich mal, war das ein Lebensabschnitt, der extrem cool war. Das macht auf keinen Fall missen. Ich habe wahnsinnig viele Erfahrungen dabei gemacht. Aber jetzt auch in einer Branche, die jetzt nicht unbedingt als Vorreiter im Nachhaltigkeitsbereich bekannt ist oder, ja. oder als erstes in den Kopf kommt. Und irgendwie ist es dann nach 9 Jahren im Konzernleben in mir gereift, auch mit familiären Background, wo ich mir dann gedacht habe, naja, irgendwie mal raus aus dem Konzern und was Eigenes machen und vielleicht irgendwo die Ressourcen einsetzen, wo man zumindest nicht dagegen arbeitet, mhm. dass die zukünftigen Generationen den Planeten gleich oder vielleicht sogar besser erleben, wie wir das jetzt können. Und dann ein bisschen überlegt, verschiedene Optionen mal durchgespielt und bin dann mit der Prodinger Beratungsgruppe in Kontakt gekommen. Mhm. Prodinger ist eine Steuerberatungsgruppe mit zusätzlichen Wirtschaftsberatungsfirmen im Background. Wir haben 220 Mitarbeiter an 10 Standorten. Und so ist dann die Idee eigentlich entstanden, dass wir gemeinsam eine spezialisierte Beratungseinheit gründen, die sich eben ein nachhaltiges Wirtschaftssystem irgendwo als Ziel vornimmt. Und so ist Meilenstein dann entstanden, mit weit ausgeholt, aber so ist ein bisschen der Hintergrund und die Geschichte, wo mhm. wir herkommen und haben von Anfang an gesagt, unser Claim ist wirtschaftlicher Erfolg, das steht für uns im Vordergrund, wir kommen aus der Geschäftsmodellsicht, ja. aber nachhaltig gedacht. Also in allen unseren Projekten versuchen wir einfach nachhaltige Lösungen auch mitzudenken und zu implementieren.
Mhm. Wie ist denn der Fokus entstanden, dass man sagt, okay, man konzentriert sich jetzt auf Sport- und Tourismusorganisationen? Was war da auch vielleicht in eurer Analyse so, wo ihr gemerkt habt, da ist ein Bedarf da oder könnt ihr unterstützen und da gibt es vielleicht noch ja, auch Aufholbedarf vielleicht mhm. in einer gewissen Art und Weise?
Also der Tourismus ist so ein wenig die natürliche Heimat auch unserer Gruppe. Wir sind im alpinen Bereich angesiedelt, also ich persönlich in St. Johann im Pongau, mhm. aber haben auch enge Anknüpfungspunkte nach Wien, wir haben da einen Standort. Aber der Klientenkreis der Gruppe ist stark touristisch geprägt, Hotellerie, Bergbahnen, Destinationen. Und gleichzeitig aber ist für mich so eine nahe Verbindung zum Sport da irgendwo naheliegend, weil gerade der Sport auch wichtige touristische Impulse setzen kann. Das sieht man ja an vielen Beispielen, wie jetzt Saisonverlängerungen stattfinden, wie einzelne Sportereignisse auch touristisch und wirtschaftlich natürlich für solche Regionen extrem wertvoll sind. Und so ist eigentlich dieser Schwerpunkt entstanden. Und für mich sind das aber auch zwei Branchen, die eigentlich einen nachhaltigen Geschäftssinn inhärent haben. Ja. Also der Tourismus lebt eigentlich davon, dass man vernünftig mit den Ressourcen umgeht. Ja. Weil wenn ich jetzt meine Natur zerstöre oder wenn ich nicht drauf aufpasse, ja, dann wird es auch der Tourismus schwer haben. Weil im Endeffekt verkaufe ich ja ein intaktes Erlebnis im alpinen Bereich. Ja. Stadt schaut es vielleicht anders aus. Mhm. Aber die alpine Ferienhotellerie, die lebt davon, dass ich eine schöne Umwelt habe. Ja. Und genauso ist der Sport nachhaltig im gesellschaftlichen Sinn, ja, dass man sagt, man bringt Menschen zusammen, man bringt Menschen in Bewegung, natürlich Gesundheitsförderung, Prävention und so weiter. Da hat man eigentlich in dem Kern dieser beiden Branchen diese Nachhaltigkeitsaspekte drinnen. Mhm. Das war das, was mich eigentlich von Anfang an gereizt hat in der Kombination.
Was hast du denn so, also eher vorher erwähnt, dass jetzt Meilenstein 3 Jahre quasi jetzt schon existiert, was sind denn so Learnings, die man jetzt auch gemacht hat oder wo man sich gesehen hat, hey, da gibt es Punkte, da können wir eben konkret ansetzen, da gibt es Sachen, die vielleicht auch sich schon gut verbessert haben in den letzten 3 Jahren und Sachen, wo man sagt, ja, da muss man noch ansetzen.
Ja, also Learnings waren sicher, dass man sagt, man muss diesen Nachhaltigkeitsanspruch irgendwo sehr, sehr greifbar und handhabbar herunterbrechen. Mhm. Ich glaube, wir kommen aus einer Phase jetzt allgemein gesehen, wo sehr stark diese Reporting-Compliance-Thematik im Vordergrund gestanden ist. Das war vielleicht ein wichtiger Impuls, um das Thema mal jetzt irgendwie anzuschieben. Aber gerade jetzt der Klienten, die jetzt ursprünglich von einer CSRD betroffen gewesen wären, die gerade über die Schwelle gekommen sind, aber im Endeffekt KMUs waren mit Kleinstbetriebsstrukturen, die waren halt völlig überfordert davon. Ja. Und mit sowas schafft man halt dann auch kein Verständnis dafür. Und da habe ich dann Projekte gehabt, wo wir hinkommen sind. Und da ist jetzt niemand da gewesen, der hat gesagt, man, super, dass wir jetzt endlich einen Nachhaltigkeitsbericht machen dürfen. Ja. Auf das haben wir schon die ganze Zeit gewartet. Ja. Ja. Da muss man einfach wirklich schauen, wie schafft man es, das Ganze sehr verständlich, sehr handhabbar runterzubrechen und auch den wirtschaftlichen Impact dazu zu betonen, ja, dass das, wie gesagt, kein Selbstzweck ist, sondern wirklich mit einem wirtschaftlichen Business Case dann auch dahinter verknüpft ist.
Mhm. Ich meine, es spricht auch davon, dass eben Nachhaltigkeit eben nicht ein reines Compliance-Thema ist, sondern das soll ja auch ein strategischer Hebel auch sein für den wirtschaftlichen Input oder ein wirtschaftlicher Hebel sein. Was konkret meint ihr auch damit und wie, ja, versucht ihr da konkret jetzt auch die Organisation zu unterstützen, dass das eben das Thema ist, was ihr sagt, und wichtig ist?
Also wir versuchen einen Ansatz zu wählen, dass man jetzt nicht sagt, wir Welt verbessern allgemein. Ja, das wollen wir alle natürlich, aber das ist so ein Riesenanspruch, dass man nicht weiß, wo man anfangen muss. Mhm. Versucht man das wirklich in kleine Packages zu bringen, und eine Wesentlichkeitsanalyse ist natürlich ein super Instrument dafür, aber auch abgespeckt, ja, weil mit Inside Out, Outside In extrem schwer zu vermitteln, ja, ehrlicherweise jetzt da in den Strukturen, in denen wir arbeiten. Aber ich muss mal klar priorisieren, sagen, so, ich konzentriere mich auf 2, 3 Themenfelder, sei es jetzt im Tourismus, um es wirklich konkret zu machen, ist natürlich Energie immer ein Riesenthema, ja, sehr, sehr energielastig oder energieintensive Branche. Da dann zu überlegen, wenn man sich jetzt anschaut und durchrechnet, also der Business Case von PV-Anlage am Dach und Speicher im Keller, der ist jetzt wirklich mittlerweile so gegeben, dass sich das einfach innerhalb von ein paar Jahren in den meisten Fällen rechnet. Ja, manchmal sind es vielleicht ein bisschen die Gegebenheiten jetzt dann nicht so, dass mit der Sonneneinstrahlung und so weiter, aber selbst da, da gibt es einfach schon wirklich gute Business Cases, und da muss man einfach die Klienten auch dahin führen und sagen, es geht jetzt nicht um großartige Riesenthemen oder global galaktische Projekte, sondern es geht eigentlich um handfeste Geschäftsentscheidungen.
Mhm. Was sind denn da so Wünsche oder Bedarf, der jetzt konkret auch von den Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die da auch aufgekommen sind, wo ihr gemerkt habt, das sind so Dinge, wo sie es irgendwie strategisch vielleicht verankern wollen und wo sie gemerkt haben, da fehlt uns vielleicht noch ein bisschen dieses Wissen oder da haben wir noch ein bisschen Probleme, wo wir ja gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen.
Ja, es geht einfach, glaube ich, oft darum, diesen Prozess zu gestalten. Also zu sagen, eins nach dem anderen, und das versuchen wir jetzt in unseren Strategieprojekten allgemein, aber natürlich bei Nachhaltigkeitsstrategien insbesondere, dass man sagt, führ dich doch einfach mal Schritt für Schritt durch diesen Prozess hin. Und viele suchen einfach dann Möglichkeiten einfach zu priorisieren. Das ist, glaube ich, so das die größte Challenge, mit denen eigentlich die meisten kämpfen, auszuwählen, was greife ich denn jetzt an und wie schaffe ich es dann, das langfristig auch zu verankern in der Steuerung, weil aus meiner Sicht, das steht und fällt damit, dass sie auch die Geschäftsführung oder wirklich die höchste Führungsebene, ich will nicht Top-Management sagen, weil bei uns in KMU-Klientenstrukturen ist es halt einfach meistens Inhaber oder Eigentümer.
Genau.
Die einfach dazu stehen und authentisch auch sagen, sie wollen jetzt nachhaltiger werden, sie wollen diese Maßnahmen auch in ihre Geschäftsführung integrieren und nicht nur einmal ein Sonderprojekt machen, sondern das gehört dann auch einfach wirklich langfristig nachverfolgt. Und da schauen wir auch, dass wir klassische Strategietools eigentlich hernehmen, sei es jetzt von einer Strategielandkarte mit messbaren Zielen und die dann nachhalten mit OKR, Quartalszyklen, also einfach ihnen da ein paar Tools in die Hand zu geben, wie man das in der Praxis umsetzen kann.
Mhm. Was wären dann so für, weil du angesprochen hast, so messbare Ziele oder KPIs auch ein bisschen in der Richtung, die man da anstreben könnte, oder gibt es auch eben positive Beispiele, die ihr schon gehabt habt, wo ihr gemerkt habt, boah, da hat echt eine Wirkung ist auch erzielt worden oder auch eben auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor oder positiver Faktor für das Unternehmen, was ihr unterstützt habt oder für die Organisation.
Also wir haben zum Beispiel, wenn ich immer so gerne als Beispiel hernehme, die EDA Hotels in Marialm, kennt vielleicht der oder die eine oder andere, drei Häuser, die eigentlich in Marialm so zentral gelegen sind, wo man sagt, okay, wir haben uns das angeschaut, haben einen Prozess gemeinsam durchlaufen, Fitness-Check gemacht, also das ist ein ESG-Fitness-Check, wo wir wirklich mal benchmarken und sagen, wo steht sie denn in verschiedenen Dimensionen, zum Beispiel also Primärenergieverbrauch pro Übernachtung, Wasserverbrauch und so weiter, also diese klassischen Themen.
Ja.
Da haben wir das Glück, dass wir über unsere Gruppe eben relativ breite Benchmarking-Daten haben. Und dann kann man da schon relativ genau sagen, im Energiebereich zum Beispiel hat man ein Thema. Ja, und dann schauen wir mal Verbraucher und so weiter oder eben Eigenversorgungsquote nochmal steigern, und da hat man es dann echt geschafft, dass im Jahresvergleich der Energieverbrauch gesunken ist pro Übernachtung. Ja. Während man jetzt sieht, in anderen Bereichen schießt die Energiequote extrem nach oben. Ja. Also immer ist natürlich dann die Frage, okay, ist das jetzt der einzige Einflussfaktor? Möglicherweise nicht, aber man kann das schon isolieren, dass man sagt, das hat jetzt da wirtschaftlichen Impact. Ja, und ich sehe ja das Thema eigentlich auch aus Krisenresilienzgründen sehr zentral. Gerade wenn man sich jetzt anschaut, was die letzten Monate passiert ist, neben den ganzen menschlichen und moralischen Verwerfungen rund um Iran. Aber es kann doch wohl nicht sein, dass unsere Wirtschaft an einer Durchfahrt von 30 Kilometer Meeresenge hängt und wir alle wahnsinnig werden, weil die Energiepreise durch die Decke gehen, nur weil dort Krieg ist. Ja. Und wir aber alle Möglichkeiten hätten, uns unabhängig zu machen.
Ja, das ist genau das. Man muss sich denken, vor allem im Bereich erneuerbare Energien, wo wirklich große Möglichkeiten bei uns dastehen. Ich glaube, das ist das Problem, den Leuten das auch irgendwie klar zu machen. Hast du auch das Gefühl, dass dann einfach sehr viel noch so bei alten Strukturen festhängt, dass es manchmal schwierig ist, dann Unternehmen davon überzeugen, davon loszulassen und eben andere Wege zu machen, weil vielleicht ein bisschen denken, boah, das ist zu überfordernd, das ist mir zu komplex, das ist mir zu anstrengend.
Ja, schon. Ja, klar, kommt vor, aber ich denke mal, du musst eh beharrlich sein und irgendwie ist vielleicht da manchmal ein bisschen zuspitzen.
Ja.
Also so eben, wie ich diese Botschaft jetzt echt oft gebracht habe in den letzten Monaten, ein bisschen zu sagen, ja, ich meine, das kann ja wohl nicht sein, ja. Und da verstehe ich es nicht, warum es nicht einmal akzeptabel ist, ein Windrad irgendwo hinzustellen, wenn ich im Vergleich dazu nebenbei Bergstationen von Bergbahnen habe. Ja.
Also,
ich würde jetzt weder das eine noch das andere gutheißen. Ja. Ich bin liebend gern mit Seilbahnen unterwegs. Und so. Aber irgendwo ein bisschen eine Relation in die Diskussion zu bringen, ist, glaube ich, da schon gut. Und einfach vielleicht ein bisschen offener in Richtung neue Ansätze zu sein und ein bisschen mutiger. Also ich glaube, das würde uns allgemein da gut tun.
Ja. Was gibt es dafür auch für so Strategien, um den Leuten das irgendwie nahbarer oder greifbarer zu machen? Weil vielleicht viele eben, wenn wir das Wort ESG hören oder CSA, dann glauben halt viele gleich, boah, das ist ein komplexer Nachhaltigkeitsbericht, das überfordert mich, ich kenne mich da aus, ich höre jetzt Wort Regulatorik und denke mir schon wieder, oh nein, etc. Wie nimmt man da auch ein bisschen den Unternehmen die Angst und ein bisschen da auch, und gibt ihnen halt auch irgendwie einen Optimismus, eine Hoffnung zu sagen, hey, das ist ein guter Weg, der euch hilft?
Ja, ich glaube, es ist sogar vielleicht gar nicht zu sehr auf diese eine Argumentation zu gehen, ehrlicherweise. Ja, es war vielleicht auch ein wenig ein Learning, weil du vorher auch dazu gefragt hast, dass wir am Anfang sicher auch versucht haben, auf dieser Reporting-Welle zu surfen, um es ganz platt zu sagen. Ja, weil wir gewusst haben, da kommt eine riesen Welle auf uns zu. Wahnsinnig viele Betriebe, die reporten müssen, die nicht aufgestellt sind, und wir hängen uns da dran, ja, so wie es viele gemacht haben natürlich.
Natürlich,
aber wir haben dann schon relativ bald auch nach den Gesprächen erkannt, ja, dass die Leute ehrlicherweise schon bei ESG dann oft irgendwie sagen, na, boah, will ich jetzt gar nicht hören und eigentlich weiß ich auch nicht, was da dazu gehört und was heißt eigentlich ESG und SDG und CSA.
Genau, ja.
und da zu sagen, man treibt es eigentlich nicht aus dieser Nachhaltigkeitsschiene, aber das Wort per se ja auch schon irgendwo behaftet ist, sondern eher eben aus dieser Risikomanagement-Thematik, ja, wie ich dann auch oft gesagt habe, eigentlich, wenn ich mir jetzt ein Risikomanagement, das ist ein Standardtool des strategischen Managements, ja, sollte man eigentlich überlegen, wo ist mein Geschäftsmodell anfällig gegenüber externen Schocks, was macht das mit mir? Und da kommen oft genau diese Themen, ja, ohne dass ich einmal Nachhaltigkeit gesagt habe. Ja, und so bist du dann eher über diese Schiene im Thema drinnen, was, glaube ich, eher akzeptabel oder wo du eher offene Ohren dafür dann
auch
findest.
Das, glaube ich, auch gibt es. Da kommt die Kommunikationsartenweise auch sehr wichtig ist in der Form, wie man es macht, weil halt manche Begriffe schon etwas durchgekaut sind oder schon zu überladen sind oder vorgestellt sind, genau. Du hast ja auch vorher auch angesprochen, diesen ESG-Fitness-Check, den ihr auch anbietet, ist ja auch eines eurer Kernangebote. Was lernen da auch ein bisschen die Unternehmen selbst, wenn sie den machen, über sich selbst, und warum ist es auch ein bisschen so entscheidend, dass sie da so einen ersten strukturierenden Blick auf das bekommen, was sie eigentlich so selbst schon haben oder machen, weil manche vielleicht wissen es gar nicht, dass sie eh schon viel tun oder dass Potenziale da sind, die vielleicht noch gar nicht ausgenutzt werden.
Also sie erfahren, glaube ich, im ersten Schritt einmal, welche Dimensionen es überhaupt gibt und dass das ESG nicht nur Klima ist, sondern dass es auch noch andere Dimensionen rundherum gibt. Also ich glaube, das ist mal das Erste. Und wir versuchen halt einen Ansatz zu fahren, dass man sagt, bevor ich weiß, wo ich hin will, muss ich mal wissen, wo stehe ich. Ja? Und da ist so ein Fitness-Check, ein strukturierter Blick in den Spiegel, sage ich immer gern. Ich schaue wirklich mal systematisch durch, wo stehe ich denn in den einzelnen Dimensionen und vergleiche mich auch mit dem Markt. Ja. Und was mir schon vorkommt oft, ist, dass unterschätzt ist, wie viel man eigentlich eh schon macht, dann oft in den verschiedensten Dimensionen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass man darf nicht schlecht reden, was alles passiert in Österreich schon. Gerade eben im Tourismus-, Sportwirtschaftssektor, glaube ich, dass da schon eine sehr große Wahrnehmung auch dafür ist, wie man einfach vernünftig wirtschaftet oder nachhaltig wirtschaftet. Also ich glaube, da passiert schon extrem viel, was aber irgendwo unterschätzt wird vielleicht manchmal.
Ja. Yeah.
Und überschätzt wird auf der anderen Seite der Einstieg ins Thema oder quasi wie, es wird überschätzt, der Aufwand für einzelne Maßnahmen, weil ich glaube, da braucht es nicht viel dafür. Da ist vieles eben eigentlich eh normales unternehmerisches Handeln, vielleicht nochmal ein paar Felder aufzeigen, aber es ist jetzt kein Rocket Science und es braucht kein wahnsinniges Investment dafür, was sie niemals rechnet.
Ich meine, eine Sache, die ja immer so schwierig ist immer dieses langfristige Blick. Viele Unternehmen oder generell unterscheiden ja auch sehr, was jetzt im Hier und Jetzt ein bisschen, und dieser langfristige Blick ist immer ein bisschen schwierig, weil es auch schwer einzuschätzen ist, was man hat. Was sind denn auch vielleicht so typische, oder gibt es ja irgendwelche Quick Wins, die man da auch schon hat oder die vielleicht Unternehmen auch oft unterschätzen, die eigentlich, die schon rasch eigentlich dann auch wirtschaftliche Wirkung zeigen bei ihnen?
Also ich glaube, Quick Wins gerade, also Energie haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber wir werden es nicht mehr weiter ausführen, aber es gibt darüber hinaus, glaube ich, gerade im S-Bereich, also Social, Personal, Bereich Themen, die man sehr schnell anpacken kann. Ja. Also wir haben jetzt im, um wieder diese beiden Branchen anzusprechen, im Tourismus ist immer das Thema Fachkräftemangel natürlich ein Riesenthema. In der Sportwirtschaft ist irgendwie immer Ehrenamt, schauen, dass wie schafft man es, dass sie die Menschen trotzdem irgendwie engagieren, freiwillig da auch tätig sind. Und da Maßnahmen zu setzen, um in Mitarbeiterbindung zu investieren, in Fortbildung, in quasi soziale Aspekte der Dienstnehmerschaft. Ich glaube, da sind sehr viele Quick-Wins drinnen, weil das ist auch wieder so ein Thema. Es wird unterschätzt, wie viel eigentlich Mitarbeiterfluktuation kostet.
Ja.
Das sieht man nicht, aber das ist extremer Impact. Und da, glaube ich, kann man schon direkt mal ansetzen. Ne? Und das andere Thema ist so wieder, um den Schwenker in die Sportwirtschaft zu schaffen, ist im Bereich der Governance. Das ist in der Branche, glaube ich, so ein zentrales Thema, gerade wenn es um Transparenz geht, um Struktur, Organisation. Also da gibt es sicher viele Themen, wo man relativ schnell und zügig Quick Wins schafft, ohne dass man jetzt dann eben, wie gesagt, ein riesen Infrastrukturinvestment tätigen muss. Aber da, glaube ich, vieles schon mal auf die Straße bringen kann.
Das ist auch ein guter Stichwort. Ich meine, dass auch irgendwie dieses Thema, dass ja ESG jetzt nicht nur ein Reporting- oder Zahlenthema ist, sondern es ist ja auch so ein Kulturthema innerhalb des Unternehmens. Was braucht es auch aus deiner Sicht, dass eben auch die Nachhaltigkeit dann auch ganzheitlich im Unternehmen wirklich auch gelebt wird und unterstützt wird und dass es eben nicht nur wahrgenommen wird als, ja, wir reporten oder geben wir Zahlen ab und das ist dann gut, sondern dass es wirklich so ein einheitlicher Prozess ist, der das ganze Unternehmen betrifft.
Also ich glaube, es braucht, wie vorher kurz angeschnitten, das Commitment von ganz oben.
Ja.
Da bin ich schon überzeugt, dass diese Personen dann in den Workshops dabei sitzen und das nicht delegieren an Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Beauftragten. Ich glaube, das ist einfach als Zeichen extrem wichtig, dass das in der Organisation ankommt. Und damit verbunden auch, dass das nicht ein Nebenprojekt ist, sondern dass das eigentlich aktiv in meine grundsätzliche Geschäftsentwicklung mit einbezogen wird. Also es sollte meiner Meinung nach nicht irgendwo sein, ich mache mein Strategieprojekt und dann mache ich nebenbei nur ein Nachhaltigkeitsprojekt, sondern das gehört irgendwo zusammen.
Ja.
Das sind keine zwei unterschiedlichen Dimensionen, sondern es müssen einfach diese genauso Ziele definiert werden, Kennzahlen und dann gibt es halt finanzwirtschaftliche Ziele und dann gibt es ESG-Ziele.
Ja.
Und das sind keine unterschiedlichen Rahmenwerke und keine unterschiedlichen Personen und Steuerkreise, sondern das ist eigentlich ein Werk. Und das ist, glaube ich, das Zentrale eigentlich. Also wenn es auf die beiden Themen runterbrechen muss, Commitment von ganz oben und eine Strategie eigentlich oder eine Ausrichtung, die das Ganze zusammenfasst.
Mhm. Jetzt seid ihr mittlerweile auch bei uns im Netzwerk, beim Respect-Netzwerk, was mich ja sehr freut. Was war für euch da ein bisschen der entscheidende Wege, auch da jetzt euch irgendwie zu beteiligen, beziehungsweise auch diesen Austausch zu haben mit anderen, diese Vernetzung zu haben, wo du sagst, du hast Möglichkeiten, eben mit anderen Unternehmen sich auszutauschen, auch mit anderen, auch Beratungsfirmen etc. Welchen Mehrwert habt ihr da? Wie wichtig ist das auch für euch in einer Arbeit, dass ihr eben sagen könnt, wir haben da diese Möglichkeiten, uns auch wirklich aus den Direkterfahrungen zu holen von Unternehmen? Das hilft euch in eurer Arbeit ja wahrscheinlich auch weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin generell immer ein Fan von Vernetzung und Austausch, also auch Wissens- und Erfahrungsaustausch. Und jetzt sind wir relativ frisch, trotz allem noch dabei, aber ich kenne Respect natürlich schon länger, war auch schon immer wieder mehr in Kontakt mit euch oder Kolleginnen von dir. Und für mich ist einfach zentral, einen Austausch zu schaffen, natürlich irgendwo einen Zugang zu einer Community, die ähnliche Themen behandelt, weil ich mir denke, ja, wir versuchen unser Bestes, aber man lernt nie aus. Ja, und deshalb will ich auch von anderen irgendwo erfahren, wie es denen geht, welche Learnings die mitgenommen haben. Und ich glaube, da ist das Themenfeld groß genug, dass man zusammenarbeitet und nicht irgendwie das Gefühl hat, man nimmt den anderen was weg oder so, ja. Sondern da gibt es, glaube ich, genug Felder zur Kooperation und einfach Erfahrungsaustausch lernen, weil das ist ein Anspruch an uns alle, dass wir irgendwo ein nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben und da, glaube ich, ist jeder Cluster und jede Denkfabrik oder wie immer man das danach nennt, wertvoll. Und da wollen wir auch Teil davon sein, sage ich ganz ehrlich.
Ja, na, freuen uns auf jeden Fall zu hören und hoffen wir, dass wir da gut zusammenarbeiten und dass wir wertvolle Impulse liefern können und eben, dass ihr davon auch profitiert. Also mit dem wäre natürlich ein wunderschöner Weg für uns beide. Jetzt noch ein bisschen zum Abschluss, wenn jetzt auch jetzt was auch aus deiner Beratungstätigkeit einem Rat jetzt auch einem Unternehmen geben würde, dass die jetzt vielleicht gerade am Beginn stehen oder die sich denken, okay, ESG ist etwas, das wollen wir eigentlich umsetzen, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen etc. Mhm. Was würdest du denen empfehlen?
Also ich würde empfehlen, nicht mit dem Bericht anzufangen.
Sehr gut, das ist schon wichtig.
Und auch sich nicht zu viel vorzunehmen. Mhm. Also wirklich mal zu überlegen, aus der Geschäftsmodell oder aus dieser Risikosicht zu kommen, wo bin ich denn verwundbar? Ja, wo haben wir vielleicht in den letzten Monaten jetzt die Energiepreise extrem betroffen oder habe ich irgendwo Versorgungsengpässe gehabt oder fehlen mir Gästeströme auf einmal, ja, kann auch sein. Oder wo ist eigentlich mein Geschäft angreifbar? Mhm. Ja? Und dann suche ich mir dazu Maßnahmen, wie ich denn das sinnvoll vielleicht abfedern könnte. Und da konzentriere ich mich auf die 2, 3 größten, wichtigsten Felder im ersten Schritt. Und dann wird man, glaube ich, relativ schnell drauf kommen, dass das Maßnahmen sind, die irgendwo Hand in Hand gehen mit einem nachhaltigen Wirtschaften, dass ich sage, okay, ich schaue mal, dass ich meine Lieferketten vielleicht eher ein bisschen regionaler aufbaue, dass ich meine Mitarbeiter mehr binde oder mir mehr damit auseinandersetze, warum die eigentlich da sind. Und wie gesagt, also so glaube ich, kommt man in das Thema rein, kriegt ein Gefühl dafür. Und dann, da hat man noch nicht mit großartigen ESG-Reporting und ESIS zu tun gehabt und wird auch nicht zusätzlich verwirrt durch.
Das glaube ich, ja. Was zum Abschluss glaubst du, werden so die nächsten Themen sein, die jetzt speziell Sport- und Tourismusorganisationen beschäftigen werden, auch in diesem Bereich? Wo du glaubst, das wird jetzt auch das, ja, im nächsten Falle, das wird sein, die auch aus eurer Erfahrung, wo du denkst, das wird jetzt wahrscheinlich auch für die hilfreich sein, dass sie da jetzt die Unterstützung bekommen?
Also ich glaube, im Sportbereich geht es eben stark darum, Systeme zu professionalisieren, auch eben diese Transparenz zu schaffen. Da geht es auch natürlich unter den Rahmenbedingungen, wie es jetzt ausschaut, die budgetären Mittel werden nicht größer werden und viele Verbände und Organisationen leben zu einem größten Teil von Förderungen. Und da wird natürlich dann auch drauf geschaut, wie handelt der Verband oder der Verein. Gibt es da gewisse Nachhaltigkeitsansätze, Strategien? Wie schaut es eben mit Transparenz aus, mit Organisation? Da habe ich übrigens, letztens fällt mir gerade noch ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Kollegen von einem großen österreichischen Sportverband. Da haben wir auch gesagt, der Sport hat eigentlich die Möglichkeit, wieder so ein bisschen das Social Network zu werden, ja, weil früher, ich will nicht der sein, der immer sagt früher, weil der Bart wird zwar schon so grau, aber so alt finde ich mir doch nicht, aber war irgendwie in meiner Jugend zumindest der Sportplatz der soziale Treffpunkt im Ort, weil da hat man gewusst, da fährt man runter und da sind irgendwie Fußballer da und die Tennisspieler und irgendwen trifft man schon, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur so der Fall ist, weil das Social Media, also Social Network eher in den digitalen Raum gegangen ist. Und ich glaube, da ist schon das Potenzial noch da, dass man sagt, man holt wieder dieses Community-Aspekt und diesen sozialen Aspekt in den Sport rein oder verstärkt es. Und das wäre für mich auch eine Nachhaltigkeitsdimension, die ich da extrem zentral sehe. Um auf den touristischen Bereich vielleicht noch zu blicken, weil du da auch gefragt hast, was sind so die großen Themen. Im touristischen Bereich ist es, glaube ich, das Thema, wie schaffen wir diese Abwägung zwischen Qualität und Quantität. Mhm. Also wir haben jetzt im letzten Winter wieder Rekordnächtigungen und das ist natürlich ein super Signal. Ja. Österreich ist gefragt, international und national als Destination. Aber die Frage ist, wie viel Wertschöpfung wird denn eigentlich generiert und ist nicht eine reine Nächtigung die falsche Kennzahl, die ist halt schnell verfügbar, leicht zu messen. Aber was macht denn diese Nächtigung regional? Ja, was bedeutet das für die die Gemeinde vor Ort, wie viel Wertschöpfung bleibt denn da auch vor Ort und was bedeutet das für die Tourismusgesinnung, also wie akzeptiert ist eigentlich der Tourismus vor Ort? Das sind da, glaube ich, so die zentralen Themen, also geht eigentlich auch wieder so ein bisschen in die Social Dimension rein. Das wäre so für mich, wären zwei beispielhafte Ausprägungen, die ich da mitgeben könnte vielleicht noch.
Na, sehr gut. Dann wirkt es. Gibt es dann auch genügend Arbeit auch noch für euch?
Ja, ich glaube, die Ideen gehen uns nicht aus.
Nicht, wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin dabei. Hat mich sehr gefreut, ein bisschen die Einblicke heute bekommen in eure Arbeit, dass du heute da warst. Wo gibt es denn noch weitere Informationen zu euch, wenn man sich informieren möchte? Oder wenn man jetzt denkt, das passt, wir brauchen da sowieso ein bisschen Hilfe oder Beratung in der Hinsicht.
Ja, sehr gerne. Also man kann sich gerne informieren auf unserer Website, die ist www.meilenstein.eco. Meilenstein, muss ich dazu sagen, ein bisschen kompliziert geschrieben, nämlich mit M-A-Y, und dann so wie der Nachname. Es ist auch so ein kleiner familiärer Gag. Da kann man sich natürlich gerne informieren und jederzeit auf LinkedIn vernetzen, vor allem über zusätzliche Kontakte. Ich glaube, Netzwerk ist ein sehr wertvolles Gut und sehr zentral. Und deshalb also gern auf mich zukommen, jederzeit kontaktieren, ich freue mich.
Sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich ja dann auch mal auf einem Respect-Event und dann kommt man da in den Austausch.
Das auf jeden Fall.
Sowieso. Ja, dann vielen Dank nochmal, Josef, dass du da warst und noch für die wertvollen Inputs und ja, die Informationen. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, und ich danke euch wieder fürs Dabeisein. Wenn ihr mehr über Respect wissen wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort finden wir alle Informationen zu unseren Informaten, Initiativen und natürlich auch zur Möglichkeit, wie man Mitglied wird. Würde uns natürlich auch freuen, wenn irgendwer von euch auch irgendwann bei uns Mitglied sein möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig. Respect.